Ich sehe das Kreuz. Und nichts anderes muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz. Komm und glaube, ruft es mich. Hörst du es? Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, Versöhnung zur Folge hat, kein anderer Ort, der Vergebung bringt. Komm und glaube, ruft es mich. Höre das Wort vom Kreuz. So das Thema dieser Stunde, die wir nun gemeinsam haben dürfen. Und ich will, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmals ganz kurz beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, du großer Gott, wir wollen dir danken für die Gabe deines Sohnes, Herr, dass er ans Kreuz ging, dass wir nichts anderes sehen müssen als das Kreuz, unsere gänzlichste Identifikation ist dieser Ort, dein Sohn, der daran hing, Herr. Und so wollen wir dich nun bitten, dass du uns dein Wort öffnest, dass wir, die wir vielleicht innerlich bekümmert sind, irgendwie traurig sind, angefochten sind, Nöte haben, Herr, dass du uns in die Weite führst. Und lass uns auch wieder neu erkennen, was es dich, deinen Sohn, gekostet hat, Herr, und was diese herrlichen Auswüchse davon sind, Herr. Wir sind von dir abhängig. Gib uns nun die Kraft, die Energie, den nötigen Verstand. Öffne du ihn, Herr. Lass uns wachsen. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, etwas sei noch erwähnt. Wenn wir heute Morgen davon sprechen, dass das Kreuz ruft, dann meinen wir natürlich im Kern immer Jesus Christus. Höre das Wort vom Kreuz. Erstens, das Kreuz ruft dir zu, Gott denkt an dich. Ein Beispiel, das zu allen vier Punkten, die wir gleich durchgehen heute Morgen, passt. Und es passt auch für alle Menschen. Und ob sie, du hier sitzen, bereits an Jesus glauben oder nicht, eben, es gilt uns alle. Und wenn ich das nun erzähle, dann versuchen sie sich doch das bildlich irgendwie vor den eigenen Augen vorzustellen. Neulich war ich zu einem Dienst in der Nähe von Wien und gereist bin ich mit dem Flugzeug. Vor Abflug schrieb ich noch meinem Papa, dass es gleich losgehe. Und daraufhin hat er mir geschrieben, dass er sich zurzeit im Krankenhaus in Wetzikon befände für ein MRI. Und kurz nach dem Start, da flog das Flugzeug eine Kurve und wir flogen genau am Krankenhaus Wetzikon vorbei, beziehungsweise natürlich hoch drüber hinweg. Und wer das Gebäude nicht kennt, es ist ein hohes, es ist ein großes Haus, wir könnten sagen eigentlich so eine Art Blockturm. Es ragt auch deutlich aus allen anderen Häusern Wetzikons hinaus. Der ist unverkennbar. Und meine Lieben, aus dem Flugzeug hatte dieser Blockturm die Größe eines klitzekleinen Zentimeters. Und ich dachte, da irgendwo bei diesen kleinen Fensterchen, da ist mein Papa. Noch viel kleiner. Und ab einer gewissen Höhe, da sah man noch Straßen, aber die Autos waren nicht mehr zu sehen. Und nun, Da habe ich mich persönlich gefragt oder zu mir so gesagt, stell dir das Ganze einmal aus der Perspektive Gottes vor. Die Perspektive dessen, der im Himmel thront. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, dass du auf ihn achtest? Psalm 8, Vers 5. Beim Blick auf das Kreuz und nichts anderes müssen wir sehen, da entdecken wir den lebendigen Gott, der an die kleinen Menschen aus seinen Augen wie Staubkörner gedenkt. Und er kennt ja auch jeden Menschen im Hinblick mit dieser Perspektive aus dem Flugzeug, im Hinblick auf die Perspektive Gottes, Staubkörner, absolut atemberaubend. Psalm 139, 1 bis 3, hier heißt es, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Der Psalmist, er sagt es, er kennt dich und er gedenkt an den Menschen, ausnahmslos an jeden Einzelnen. Und die wir vielleicht schon an Jesus glauben, wir könnten jetzt ja sagen, ah, mich betrifft das ja gar nicht. Ich glaube ja schon. Das ist eigentlich schon das Erste, was wir heute Morgen gemeinsam festhalten können. Der Blick, das Sehen, das Hören des Kreuzes, es zeigt, Gott gedenkt an den Menschen, er denkt an dich und mich. Nun, worin kommt dieses an ihn denken zum Ausdruck? Worin kommt das Gedenken an den Menschen Gottes so insbesondere zum Ausdruck? In folgendem, was ja die Bibel in vielen Stellen beschreibt, ist es der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Heilsgeschichte. Es ist der Dreh- und Angelpunkt aller Verheißungen Gottes überhaupt. Und in dieser Textstelle, die wir ja bereits eingangs gehört haben, nach Schlachter 2000, ja, die bringt es so auf den Punkt. Und wir finden dort ein Wort, was für mich persönlich so herausragt. 1. Petrus 2, 22 bis 24. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden, als er geschmäht wurde. Da schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Meine Lieben, dieses Wort selbst, Gott denkt an dich. Wir sehen hier, wie Gott seinen Sohn gab, Jesus Christus. Und das hier, es liest sich so schnell. Wir kennen es, die meisten von uns. Ist uns allseits bekannt. Ja, geschmäht, litt, Sünden selbst getragen. Damals, Gott bekundete ja öffentlich bei der Taufe von Jesus, also Jesus ganz als Mensch, zu Beginn seines Wirkens, Matthäus 3, Vers 17, und dann auch später auf dem Berg der Verklärung, der Vorschattung auf das messianische Königreich, der Vorschattung auf den verherrlichten Christus, Matthäus 17, Vers 5. Was hat Gott bekundet? Damals wie zukünftig. Gott bezeugte öffentlich, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus hat Gott immer gefallen und er wird ihm auch immer gefallen. Und Synonyme für Wohlgefallen sind zum Beispiel Freude, Zufriedenheit, eben Freude an etwas haben. Zum Beispiel freuen sich viele von uns am eigenen Familienleben. Wir freuen uns an den eigenen Kindern. Und meine Lieben, wer von uns würde seinen geliebten Sohn für die anderen dahingeben? Wer würde das machen? Gott hat das getan. Er gedenkt an den Menschen. Gott denkt an dich und mich. Und wir lasen in 1. Petrus 2, 22 bis 24 Worte wie geschmäht und litt. Jesus wurde geschlagen. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde gequält, gebeutelt, geknechtet. An dieser Stelle auch vielen Dank für dieses erste Lied mit dem scharfen Nagel. Das bringt es zum Ausdruck. Und Jesus, er hat nicht dagegen angekämpft. Geschmäht und litt. In diesen Worten, da verbergen sich Dinge wie zum Beispiel, Christus war derart entstellt. Man hat ihm eine Dornkrone aufgesetzt. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde lächerlich gemacht, geschmäht, verhöhnt. Und dann trug er übel zugerichtet, zumindest einen Teil dieses schweren Weges, das Kreuz selber, um am Schluss selber daran zu hängen, selber für die Menschen zu sterben. Zusammen mit zwei Schwerverbrechern, die für ihre eigenen Straftaten bestraft wurden. Und daneben war Jesus ohne Sünde, ohne Straftaten, der für alle Sünden und Straftaten der anderen, für deine und meine, hingerichtet wurde. Worin findet sich also dieses Gedenken Gottes an den Menschen? Worin findet das seinen Ausdruck? Im ganzen Kampf unseres Herrn Jesus bis ans Kreuz. Er hat gekämpft für dich und mich mit all dem Leid. Gekämpft. Er hat unsere Sünden selbst, er hat das selbst gemacht, an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Auf dem Holz. Ja, was ist das Holz? Er hat die Sünden mit ans Kreuz genommen, damit wir heil werden, befreit werden, geheilt werden von den Sünden und von all deren traurigen Folgen. Norbert hat mir neulich einen Satz von Max Lucado zugesteckt, der passt hier sehr gut hin. Er hat einmal gesagt, das Kreuz, wie seltsam, dass ein Folterinstrument bis heute das Symbol der Hoffnung ist. Ja, wichtig für uns und was wir im ersten Punkt uns bewusst so vor Augen führen wollen, ist, er hat selbst alles gemacht. Daraus ergeben sich nämlich viele Konsequenzen. Und nun, wenn Gott an dich und mich denkt, wenn er Jesus das alles selber gemacht hat, so derart gekämpft hat, da sehen wir diese Bedeutung dieses Wortes, er hat sich entäußert. Also bis aufs Letzte, er hat nicht nur verzichtet auf den Königspalast, könnten wir sagen, auf den Himmel, Gott gleich zu sein. Nein, er hat sich entäußert bis aufs Letzte, dem totalen Erniedrigtwerden, entstellt sein bis zum Hängen am Kreuz und Ringen mit den Sünden, dem Verlassensein von Gott. Und da sitzen wir nun alle, hier in der Zionshalle. Und da stehen doch jetzt viele Fragezeichen im Raum. An Sie, an mich gerichtet. Was machen wir jetzt? Jesus hat gekämpft. Und was machen wir jetzt? Höre das Wort vom Kreuz. Und da sind wir bei zweitens. Das Kreuz ruft dir zu. Gib mir deinen ganzen Schuldbrief. Haben wir doch schon längst. Sicher? Ich las neulich eine Geschichte von einem Mann, der heißt Udo. Und ich erzähle die jetzt einfach in meinen Worten und hoffe, dass ich dem Buch da in diesen wenigen Auszügen gerecht werde. Der Udo, er kam zu Pflegeeltern schon als Baby. Als er später erfahren hatte, dass es gar nicht seine leiblichen Eltern sind, er war adoptiert, da war das ganz schlimm für ihn. Schon im Kindergarten fiel Udo teils negativ auf, er hat sich Scherze erlaubt, weit jenseits der roten Linie, kann man sagen. Er sorgte schon als kleiner Junge für viele Aufreger. Zunehmend wurden dann seine Leistungen in der Schule schlechter. Je älter er wurde, desto weniger kam er nach Hause. Und schon als Viertklässler, da wollte er gar nicht mehr lernen. In der Schule wurde er oftmals provoziert. Er wurde herausgefordert, weil er Ausländer war, was bei ihm wieder für Verärgerung gegenüber seiner Adoptiveltern gesorgt hat. Udo hatte eine große Wut im Bauch. Er fing dann an, in Häuser einzubrechen, in Wohnungen. Und um das nun abzukürzen, er wurde erwischt. Er kam vor Gericht und sein Pflegepapa stand für ihn ein und er bekam mildernde Umstände. Er konnte es aber dann nicht lassen, ist weiter in Häuser eingebrochen. Das zweite Mal war der Pflegepapa dann vor Gericht nicht mehr anwesend. Es war niemand mehr da, der sich für Udo irgendwie stark gemacht hätte. Er wurde verurteilt, 4 Jahre Gefängnis und 2 weitere Jahre für das zurückliegende Vergehen. Im Gefängnis dachte er, das lasse ich mir nicht bieten. Er wollte ausbrechen, wurde dabei erwischt, und er kam in Isolationshaft. 6 Wochen. Die Zeit der Absonderung muss ein absolutes Grauen gewesen sein. Da gab es keine Ablenkung. Man hörte nichts. Es war alles isoliert. Kein einziges Geräusch. 3-mal die Woche duschen, den Wärter kurz sehen, wenn er täglich das Essen brachte. Das war's. Unendliche Eintönigkeit und Monotonie. Und Udo bezeugt, er sei kurz davor gewesen, den Verstand zu verlieren. Und eben, es war niemand mehr da, der sich für Udo stark gemacht hätte. Isoliert. Aber Gott schon. Die einzige Lektüre da in der Zelle war eine Bibel. Von allem isoliert. Aber Gott ist da. Zwar die letzte Lektüre, die Udo irgendwie interessiert hätte, er verstand auch nicht viel, konnte sich nicht konzentrieren, aber dass es in diesem Buch um Gott und seinen Sohn ging, dass es um Schuld und Vergebung ging, das war ihm klar. In der Isolationshaft, am Tiefpunkt seines Lebens, da erkennen wir ja, das ging immer weiter runter. Aber genau da schrie Udo zu Gott und bat ihn um Hilfe. Er gab seinem Sohn, Jesus Christus, den ganzen Schuldbrief mit allen groben Vergehen. Und das ging dann bei ihm nicht von heute auf morgen. Da gab es viele Höhepunkte und wieder Tiefpunkte. Kam dann im Fortverlauf auch zum Glauben an Jesus Christus. Dieses Beispiel von Uda zeigt so schön, das Kreuz ruft dir zu, gib mir deinen ganzen Schuldbrief. Egal, was du auf dem Kerbholz hast. Gott denkt an dich dort, wo niemand mehr an dich denkt. Udo hat das gemacht, sein Leben hat sich etappenweise verändert. Und da wollen wir lesen Kolosser 2, die Verse 13 bis 14. Kolosser 2, 13 bis 14. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Wir lesen in diesen Versen hier, also in Vers 13, von Übertretung. Dieses Wort geben einige Bibelübersetzungen wieder mit dem Wort Fehltritte. Und wir lesen vom unbeschnittenen Zustand des Fleisches. In beidem sind die Menschen, wir alle eigentlich, von Natur tot. In beidem ausweglos. Das steht hier, Vers 13. In beidem keine Zukunft, keine Hoffnung, könnten wir sagen. Beim Wort Fehltritte, ich glaube, da fühlen wir uns alle natürlich am heutigen Karfreitag besonders angesprochen. Niemand kennt deine eigenen Fehltritte besser als du selbst. Gut, Gott natürlich. Und keine meine Fehltritte als ich selber. Fehltritte kennen wir alle aus unserem Leben. Auch aus dem Leben als Christen. Fehltritte, die teilweise kein Höchstmaß an Grausamkeit kennen, vielleicht auch tief in der Vergangenheit liegend, die dich und mich vielleicht heute noch plagen. Ich weiß nicht, an was du jetzt gerade denkst. Vielleicht ist dir die eine Situation von damals so bildlich vor Augen, dass dein Herz beginnt zu rasen und es ist, als wärst du wieder dort vor X Jahren. Fehltritte. Zum anderen der unbeschnittene Zustand des Fleisches. Ja, was heißt das? Wir sind Menschen hier aus den Nationenvölkern. Das unterscheidet die Bibel. Das heißt eben nicht aus Israel stammend, welches ja das Auswahlvolk Gottes ist in seinem Heilsplan. Das bedeutet, von Natur aus sind wir, hier in Europa zum Beispiel, fern von sämtlichen Verheißungen Gottes. Und deshalb zweifach tot, zweifach isoliert, könnten wir sagen. Unsere Fehltritte, unser sündiges Fleisch, unsere Fehler, die wir tagtäglich tun, nur schon in Gedanken, und fern von sämtlichen Verheißungen Gottes überhaupt. Also wir könnten sagen, doppelte Isolationshaft, weggesperrt, ohne Chance. Aber bei Udo, da war in dieser Zelle, in dieser Isolationshaft, das Wort Gottes. Und durch diese fortlaufende Offenbarung Gottes wissen wir, Gott ließ sein Wort zu den isolierten Menschen aus den Nationen kommen, die fern waren von allen Verheißungen und somit auch zu dir, zu ihnen, zu mir. und bis zu ihren und deinen Tiefpunkten des Lebens. Was machst du mit der Liste deiner Fehltritte und Sünden? Und ich frage das bewusst auch die Glieder des Leibes Christi, die sie schon glauben. Ich frage auch mich, ja, was machst du damit? Plagen uns Sünden als Kinder Gottes in unserem Alltag? Ich meine das jetzt nicht so, dass wir gleichgültig gegenüber Sünde da einfach umgehen können. Nein, das meinen wir nicht. Aber schleppst du diese Dinge mit dir herum? Engen sie dich ein, innerlich? Bist du unfrei? Drückt es dir auf die tägliche Stimmung? Suchen wir vielleicht krampfhaft Sünden jeden Tag, damit wir dann wirklich für jede Sünde um Vergebung beten und bitten konnten? Und meine Lieben, da müssen wir uns schon vor Augen führen. So verachten wir die überfließende Gnade in unserem Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 20. In Kolosser 3, 14 lasen wir, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft. Also da können wir wirklich an einen Bulldozer oder irgendwie so ein Schneeräumfahrzeug denken. Da heißt es, indem er sie ans Kreuz heftete, ans Holz mitgenommen hat. Und dieser Ausdruck hier, Schuldschrift, der kommt in der Bibel wirklich nur hier vor. Dieser führt uns plastisch vor Augen, wie das, was Menschenhände geschrieben haben und durch Menschenschuld zu einer großen Anklage geworden ist und wie das völlig zunichte gemacht wird. Biografien, das sind ja oftmals so dicke Bücher. Ich brauche ziemliche Disziplin, diese jeweils ganz zu lesen. Welche Zeilen schreibt Ihr Leben? Was haben Sie durch Ihr Leben, das praktische Leben, bildlich gesprochen, alles geschrieben? Da sind viele Zeilen, die unschön sind, schlimme Fehltritte, da sind Abstürze, vielleicht Menschen tätlich verletzt oder Dinge gestohlen, vielleicht sogar noch Schlimmeres. Du kämpfst vielleicht mit einer Sünde jeden Tag. Biografien haben ja die Eigenschaft, sie sollen Menschen und deren Lebensgeschichten unvergessen machen. Möglichst ewig soll das erhalten bleiben. Wie gut ist es doch, dass es mit unseren Biografien, mit unseren schlimmen Zeilen eben nicht so ist. Solche Dinge dürfen uns in unserem Glaubensleben nicht mehr hindern, meine Lieben. Christus hat das alles aus dem Weg geräumt. Selbst an seinem Leib. Er hat dafür gekämpft, sie aus dem Weg geschafft, heißt es. Christus hat doch nicht gekämpft, er hat doch nicht geblutet dafür, dass wir jeden Tag traurig sind über uns selbst. Aus dem Weg geschafft heißt, Gott will, dass du und ich in Freiheit leben. In totaler innerer Weite lassen wir doch das heute genau zu. Einengende Gedanken, Gefühle, die uns traurig stimmen, das hat in unserem Leben als Gläubige keinen Platz. Das wollen die finsteren Mächte, aber niemals unser lebendiger Gott. Reisen wir mit leichtem Gepäck, könnten wir sagen, fröhlich und unbeschwert? Und vielleicht sitzen Sie hier und Sie glauben noch gar nicht an Jesus Christus. Kommen Sie zu Jesus, geben Sie ihm das ganze Paket von Sünden und Schuld, wo wir Menschen ja gar nicht wissen, wohin damit. Geben Sie es einfach Jesus. Reden Sie mit ihm, wie Sie mit einem Menschen sprechen. Sagen Sie es ihm. Und wie funktioniert das dann? Durch den Glauben an ihn wird sein perfektes Leben, die Strafe, die er trug, sein Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt auf dich und mich übertragen. Es wird dir im Glauben angerechnet, beziehungsweise wir werden in Jesus hineingerechnet. Das Kreuz ruft dir zu, gib mir deinen ganzen, nicht den halben, den ganzen Schuldbrief. Höre das Wort vom Kreuz. Und da sind wir bei drittens. Das Kreuz ruft dir zu, ich kaufe dich los. Anders ausgedrückt, probiere es nicht aus dir selbst. Wir können auch sagen, Karfreitag ist der Tag, an dem wir unsere Eigenleistung ablegen. Er hat unsere Sünden selbst getragen an seinem Leib auf dem Holz. Galater 3, Vers 13. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. In diesem Abschnitt hier, Galater 3, die Verse 10 bis 14, da setzt sich Paulus auseinander mit den scharfen Gegensätzen zwischen Gesetz und Evangelium. Denn die Situation damals rund um diesen Galaterbrief, das war ja, dass Paulus das ihm anvertraute Evangelium der absoluten Gnade verkündigt hat, welches ja dann im Fortlauf der Offenbarungen Gottes, also wir könnten sagen des Zeitstrahls der Bibel, alles bisherige gipfelte, eben überfließende Gnade, ohne Werke, allein aus Glauben. Betrachten wir die Eigenleistung zunächst einmal in Bezug des Gesetzes der Bibel. 5. Mose 4, 13 bis 14. 5. Mose 4, 13 bis 14. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot, die 10 Worte, und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Und mir gebot der Herr zu jener Zeit, euch die Ordnungen und Rechte zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr zieht, um es einzunehmen. Also hier wird betont, das Gesetz ist dem Volk Israel gegeben. Und da haben wir eigentlich schon einmal den ersten Grund, warum wir das Gesetz gar nicht halten müssen und schon gar nicht können. Weil es ist ja gar nicht für uns. Es ist dem Volk Gottes gegeben. Und wir lesen hier, so verhält es sich auch mit den 10 Geboten. Im Gegenteil, wann kamen wir aus den Nationen zum Zug? Erst dann, als Israel beiseite gesetzt wurde durch den lebendigen Gott. Und alle Menschen, wir, die wir hier sitzen, dürfen einfach ohne priesterliche Vermittlung zu Gott sprechen, mit ihm reden, ihm unseren Schuldbrief, die ganze Liste an Vergehen und Schlechtem einfach abgeben. Die Juden damals, die Gesetzeslehrer, die Judaisten, die haben das bekämpft in dieser Zeit des Galaterbriefes. Was Paulus predigte, das konnten sie nicht hören. Sie wollten die Gnade verdrängen. Sie wollten dafür sorgen, dass sich alle schön knechten und an das Gesetz halten. Aber es ist unmöglich. absolut unmöglich. Das zeigen die gelesenen Verse aus Galater 3, warum es unmöglich ist, durch das Einhalten von Gesetzen Gerechtigkeit zu erlangen oder aus Eigenleistung Gott wohl annehmbarer zu sein. Paulus ermahnte die Juden, dass Menschen aus sich Gott gefallen wollen, aber dass dieser Versuch, der Galaterbrief, in eingehendster Art und Weise zunichte macht. Er sagt, der, der das versucht, ist verflucht. Und wie gravierend das ist, zeigt ja, dass dieser Fluch eben nicht nur den trifft, den groben, gewohnheitsmäßigen Übertreter, sondern auch den gewissenhaftesten. Der, der eigentlich ein gutes Leben führt, vielleicht sogar sich sozial für Menschen engagiert. Es trifft genauso den Pünktlichen, den Zuverlässigen, wenn er nur einen einzigen Millimeter verfehlt. Jakobus 2, Vers 10 sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und was heißt das nun? Es heißt, kein Mensch ist imstande, das Gesetz zu halten, ohne in irgendeinem kleinsten Stückchen zu verfehlen. Vielmehr zeigt es uns, wie Israel immer mehr und immer wieder gescheitert ist im Versuch, in der Eigenleistung das zu bewerkstelligen. Auch du schaffst es nicht. Auch ich schaffe es nicht. Und eine wichtige Frage stellen wir uns eigentlich diesbezüglich viel zu selten. Ja, was für einen Dienst hat das Gesetz überhaupt? 2. Korinther 3, die Verse 7 und 9. Was für einen Dienst hat das Gesetz überhaupt? 2. Korinther 3, die Verse 7 und 9. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Meine Lieben, Paulus nennt den Dienst des Gesetzes den Dienst des Todes und der Verdammnis. Und selbst die Propheten, die ja das Gesetz gepredigt haben und hochgehalten haben, lehren in Habakkuk 2, Vers 4, siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das Gesetz soll den Sündern, es soll den Sündern den Spiegel vorhalten, dass sie merken, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und in denen die Menschen ja das Individuum zu Göttern fast schon gemacht werden, schon etwas Gewaltiges. Der Mensch muss erkennen, ich kann es nicht. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mir hilft, der das selbst für mich gemacht hat, der das selbst für mich am Holz, am Kreuz richtet. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Gott hat das getan. Er hat die, welchen er das Gesetz gab, zunächst einmal losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Meine Lieben, was heißt überhaupt loskaufen? Was hat Jesus da am Kreuz vollzogen? Mit dieser wertvollsten Währung, die es gibt. Das gesamte Edelmetall der Welt, zusammengefasst, kann den Wert nicht beziffern des kostbaren Blutes Jesu. Dieser Begriff loskaufen oder erkaufen könnten wir erklären mit erlösen. Oder das unwiderrufliche Freilösen, das Befreien aus Gebundenheiten durch eine Lösegeldzahlung. Der Kauf ist das Mittel und das Resultat ist die Erlösung. Christus rief am Kreuz, es ist alles bezahlt. Und dann heißt es in Galater 3, Vers 14, wenn wir dann weiterlesen, also losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, zunächst die, denen eben er das Gesetz ja auch gegeben hat. Und dann heißt es hier aber, losgekauft, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Sein Wort, die Erlösung, kam zu den isolierten Menschen aus Europa, aus Australien, China und alle anderen Länder über Israel hinaus. Meine Lieben, wir dürfen uns befreien lassen. Er hat auch dich und mich losgekauft. Und was bedeutet hier dieser Segen Abrahams, der da zu den Heiden kommt? Ja, was bedeutet das? Es bedeutet die Rechtfertigung durch Glauben allein. Abraham hat nichts geleistet. Einfach nur in die Sterne geblickt und er hat geglaubt. Und das hat Paulus dann in vollster Art und Weise, Gott hat ihm das in vollster Art und Weise, Römer Kapitel 4, hat er ihm dann das im Fortverlauf immer mehr offenbart. Alles andere, könnten wir sagen, zwischen 1. Mose 16 und Römer Kapitel 4, grob und krass gesagt, soll den Menschen die Augen öffnen, aus der Eigenleistung herauszutreten. Und das ist ja auch das Prinzip von Religionen. Ich weiß nicht, warum Sie heute Morgen hier sitzen. Vielleicht sind Sie einfach Gast, weil man an Karfreitag geht man ja zum Gottesdienst. Oder Religionen sagen, ich muss dorthin reisen und diesen Weg gehen, um irgendwie besser vor Gott dazustehen. Nein, ausgeschlossen. Und da will ich uns fragen, wo probierst du es aus dir selbst? Nehmen wir mal andere Bereiche des Lebens hinzu. Wir finden überall Eigenleistung, also ich zumindest bei mir. Ja, wo arbeiten wir mit Ach und Krach? Wo haben wir uns selber Gesetze auferlegt? Wo zwingen wir uns im Alltag? Wo quälen wir uns? Jemand hat das so schön ausgedrückt. Gott liebt dich so sehr. Komm raus aus dem Leistungsdruck. Lass dich einfach lieben. Wie kann man sich lieben lassen? Indem man nichts tut. Wenn jemand dich echt liebt, musst du nicht Theater spielen. Die Frage ist eher, ob du dich selber aushältst, wenn du nichts tust. Klar, nichts tun, damit meinen wir nicht im Bett zu bleiben, Sie verstehen mich richtig. Klar, wir stellen uns ihm zur Verfügung, er soll wirken, aber wir verstehen, was ich meine. Hältst du dich selber aus, wenn du nichts tust? Im Übrigen, wenn das in uns schlummert, irgendwie das sich anstrengen wollen, dann haben wir auch die falsche Vorstellung von der Tiefe oder von der, wie tief die Sünde eigentlich greift. Da haben wir keine Ahnung, wenn wir meinen, wir könnten da irgendwas selber machen. Und wir erachten den Kampf, den Jesus bestritten hat für dich und mich, irgendwo ja dann als zu wenig genug. Ich muss jeden Tag um 5 Uhr aufstehen. Ich muss jeden Tag 5 Kapitel lesen. Jeden Tag so und so viele Minuten beten. Ich muss, damit ich dann kein schlechtes Gewissen habe. Wer das von Herzen in aller Freiheit tut, der sei gesegnet, würde Nathanael Winkler sagen. Aber es geht mir hier um das Gewurstel im Leben. Nein, das muss nicht sein. Und dann gibt es ja auch noch die Schwächen und wir versuchen, selber mit der Eigenleistung da irgendwie entgegenzuwirken. Oftmals versuchen wir das dann mit Vorsätzen wie, ich will nicht mehr so reagieren, ich werde nicht mehr aufbrausend sein, ich will dies und das nicht mehr so tun. Das ist ja schon mal gut. Aber das Resultat, wie wird das rauskommen? Ungut. Es türmen sich Niederlage um Niederlage und dann erfahren wir die traurige Realität und stimmen mit Paulus ein in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Meine Lieben, wir müssen uns das immer wieder gegenseitig auch zusagen, solange das Ich in unserem Leben herrscht, solange wird das nichts. Das bekannte Beispiel von König Josaphat, dem König von Juda, das passt ja so schön. Im Kampf gegen eine Allianz von feindlichen Völkern, es bahnte sich ein Kampf an, menschlich gesehen sah es gar nicht gut aus für Juda. Und da heißt es in 2. Chronik 20,15, da ruft der Josaphat, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Heer, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. In unserem Fall heute Morgen präzise ausgedrückt, es ist die Sache von Jesus Christus. Er hat dich und mich losgekauft. Das Kreuz ruft dir zu, ich kaufe dich los. Los, auch von dir selbst, könnten wir sagen. Gib Jesus die Herrschaft innerlich, loslassen, zur Ruhe kommen. Und abschließend zu diesem dritten Punkt ein Zitat von Beat Rink. Gnade, Doppelpunkt, seine Werke abstreifen können. Höre das Wort vom Kreuz. Und das ist der vierte und letzte Punkt und der ist wesentlich kürzer. Das Kreuz ruft dir zu, lebe von nun an für mich. Zwei Bibelverse, die letzten beiden. Zunächst Galater 2, Vers 20, Vers Teil B. Und dann gleich noch 2. Korinther 5, Vers 15. Galater 2, 20b. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, in diesem sündigen Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wir starben mit ihm, sind auferweckt mit ihm. Er lebt jetzt in uns. Nun leben wir in der Neuheit Gottes. Und damit sollen wir rechnen jeden Tag. Stets davon überzeugt sein, im Glauben an den Sohn Gottes, trotz Widrigkeiten, die das eigene Fleisch, das eigene Ich mit sich bringt. Wir leben überzeugt, wir leben frei, wir leben fröhlich im Glauben an den Sohn Gottes, der alles für uns gemacht hat. Wir sind völlig in ihn hineingerechnet. Wir müssen nicht ängstlich Schritt für Schritt in unserem Leben gehen, uns verrückt machen. Oh, jetzt habe ich irgendeinen Film geschaut oder da und dort. Wie gesagt, es geht nicht darum, Sünden zu bagatellisieren, überhaupt nicht. Es passt ja auch nicht zusammen, wenn wir für Jesus leben und gleichzeitig Dinge tun, die ihm nicht gefallen. Aber es gibt Menschen, es gibt Gläubige, die gehen daran kaputt. Auch eben damit, dass eine nicht vergebene Sünde da sein könnte. Aus Gnade leben. Für ihn leben im Wissen, das Fleisch ist noch da, aber ich lebe jetzt für Jesus. 2. Korinther 5, Vers 15, hier heißt es, Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Von der Liebe des Christus überwältigt, wollen wir doch jetzt für ihn leben, von ganzem Herzen. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie sieht es bei mir aus? Oder wie könnte das aussehen? Zunächst das Allerwichtigste. Für ihn leben heißt, den Wunsch zu haben, sich stets im Willen Gottes zu befinden. In seinen Plänen, die er mit dir und mir hat. Dort zu wohnen, wo er will. Dort zu arbeiten, wo er will. Die einfachsten Dinge des Lebens, um die geht es. Alles für ihn zu leben. Und nun, wenn er in uns lebt, er uns umgibt, er ja allmächtig ist, alles durchwebt, er Dinge fügt und lenkt, dann dürfen wir jede Situation unseres Lebens aus seinen Händen nehmen und alles für ihn und alles zu seiner Ehre, in Freude leben, alles. Essen für ihn, trinken für ihn, Familienleben genießen. Gastfreundschaft leben, einkaufen, arbeiten, einen spannenden Film schauen, Musik hören, Sport treiben, für ihn, Herausforderungen meistern für ihn, am Gemeindeleben teilhaben, sich einbringen, Haushalt putzen, bügeln für ihn, schlafen gehen, aufstehen, alles für ihn, das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Lernen, traurige Momente und Lebensphasen aus seinen Händen zu nehmen, für und mit ihm. In den Urlaub fahren für ihn. Und wenn er scheitert, weil vielleicht die Kinder krank geworden sind, zu Hause bleiben für ihn. Ich sage nicht, dass ich das alles so kann. Im Gegenteil. Aber ich will es immer mehr lernen. Meine Lieben, wo gibt es das sonst? Wo gibt es das sonst? Dass man einfach erfüllen zufrieden ist. Wo gibt es das? Das gibt es nur bei unserem lebendigen Gott. Dass wir in unserem Sein, indem wir, was wir sind, wie wir sind, einfach als Kind für unseren Vater im Himmel leben. Er hat das für uns erkämpft. Die scharfen Nägel, der dumpfe Hammerschlag. Vielleicht ein gutes Beispiel zum Schluss. Es ist wie mit einem Hamster im Käfig. Hin und wieder öffnet jemand den Deckel und wirft ein Salatblatt rein. Der Hamster frisst, dann schläft er. Dann geht er ins Hamsterrad. Frisst, schläft, Hamsterrad. Der Hamster schaut nie nach oben. Eintönig das Leben wie in Isolation. Und so ähnlich ist es eigentlich mit dem Leben des Menschen, nicht wahr? Vielleicht treiben wir ein bisschen weniger Sport, aber es ist so zu vergleichen. Aber ab dem Zeitpunkt, wenn jemand den Käfig öffnet, den Hamster streichelt, sich an ihm freut, ihn rausnimmt, ihn beobachtet, ja, wenn das der Hamster begreifen würde, dann würde er doch bewusst zur Freude dieses Besitzers leben. Und der Besitzer freut sich an allem, was der Hamster isst und was er im Käfig zeigt. Meine Lieben, wenn Gott den Käfig öffnet, ins Leben hineinwirkt, dann erst beginnt das richtige Leben. Leben für Gott und seinen Sohn zu seiner Ehre, Jesus Christus, durch das Kreuz auf Golgatha, gibt Sinn im Leben. Höre das Wort vom Kreuz. Das Kreuz ruft dir zu, Gott denkt an dich. Gib mir deinen ganzen Schuldbrief. Ich kaufe dich los. Lebe von nun an für mich. Ich sehe das Kreuz und nichts anderes muss ich sehen. Amen.